Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Darauf hat Norwegen gewartet.
Dommen er enstemmig og har følgende slutning.
Richterin Elisabeth Arnesen verkündet das einstimmige Urteil, Höchststrafe für Andres Breivik. Der wusste genau, was er tat. Bundeskanzlerin Merkel empfängt den griechischen Ministerpräsidenten Samaras mit klarer Ansage.
Um Vertrauen wieder zu gewinnen, müssen wir Erwartungen erfüllen.
Ob Griechenland die wirklich erfüllt, wird erst der Bericht der Troika zeigen. Maria aber vertraut Yannis und Yannis Maria, griechische Hochzeit in Zeiten der Krise. Und diese Krise war auch schon schlimmer, meint der Finanzanalyst vom Wirtschaftsinstitut in Kiel.
Das sind erste Hoffnungsschimmer, dass zumindest in dem einen oder anderen Land jetzt eine konjunkturelle Wende ansteht. Aber auch, dass strukturelle Veränderungen Fuß fassen und die notwendigen Anpassungen jetzt allmählich durchgeführt werden.
Das ist also unser Schwerpunkt. Und schließlich stellen wir Robert Tinsky vor.
I'm Danger Man. And when I come to town, the bad guys creep out.
Ein Superheld im richtigen Leben, aber irgendwie im falschen Film. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Genauso hatte sich das Andres Breivik gewünscht. Der 33-jährige Norweger gilt als zurechnungsfähig und wird für seinen Massenmord an 77 Menschen zu 21 Jahren Haft verurteilt. Daniel Voll.
Für die Gerichtsvorsitzende war es eine Grundsatzfrage. Sie halte es für prinzipiell bedenklich, Verbrecher von Schuldfähigkeit freizusprechen, indem man ihre Gesinnung für krankhaft erklärt, sagte Richterin Elisabeth Arnsen bei der Begründung des Urteils. Das Gericht bewährte die blutigen Anschläge im Regierungsviertel von Oslo vor einem Jahr und anschließende Massenmord als Terrorhandlung. Das Ziel des 33-jährigen Täters sei es gewesen, Furcht zu erwecken. Die Morde an den jugendlichen Sozialdemokraten auf der Ferieninsel Utøya habe er auf besonders grausame Weise durchgeführt. Breivik zeigte auch während der Urteilsverkündung keinerlei Reue. Das Urteil scheint ganz in seinem Sinn zu sein. Das Schlimmste wäre, man würde ihn für geisteskrank erklären, hat er bereits während des Prozesses gesagt. Er werde auf eine Berufung verzichten, erklärten nun seine Anwälte noch während der Urteilsbegründung. Auch die Anklage scheint auf einen Weiterzug verzichten zu wollen, obwohl sie mit ihrem Antrag, Breivik in eine Psychiatrie einzuweisen, das Gericht nicht überzeugt hatte. Mit dem Urteil zufrieden scheinen auf der anderen Seite auch die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden des Massakers zu sein. Dass Breivik für zurechnungsfähig erklärt wurde, ermöglicht es den Familien nun, einen Schlussstrich zu ziehen, sagten Angehörige von Opfern.
Bleibt der Massenmörder jetzt ein Leben lang hinter Gittern? Darüber sprechen wir nach den Nachrichten und die hat jetzt Roland Luder.
Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel will, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Das sagte sie nach einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Samaras in Berlin. Thema war die Schuldenkrise in Griechenland. Merkel betonte, das Land müsse alle vereinbarten Reformen umsetzen, und zwar ohne Abstriche. Es gehe dabei um die Glaubwürdigkeit für die gesamte Eurozone, sagte die Kanzlerin. Samaras versprach, Griechenland werde seine Verpflichtungen erfüllen. Er wiederholte aber, Athen brauche mehr Zeit, um die Sparvorgaben umzusetzen. Immer mehr Menschen aus Syrien suchen in den Nachbarländern Schutz. 200.000 Syrer seien bereits nach Libanon, Irak, Jordanien oder in die Türkei geflüchtet, teilt das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge UNHCR mit. Die Zahl der Flüchtlinge wächst schneller, als die UNO erwartet hatte. Der Anschluss an die Nerd-Bahnstrecke soll auf deutscher Seite besser werden. Deutschland will auf einem Abschnitt nördlich von Basel ein neues Bahntrassee bauen und dafür gemeinsam mit der Deutschen Bahn 800 Millionen Franken bereitstellen. Das meldet das Bundesamt für Verkehr und bezeichnet den Entscheid als erfreulich. Nerd-Kritiker und Befürworter bemängeln seit langem, das Ausland sei mit seinen bestehenden Bahnstrecken nicht in der Lage, den Mehrverkehr nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels aufzunehmen. Wer Behinderte diskriminiert, soll dafür nicht bestraft werden. Dieser Meinung ist die zuständige Kommission des Ständerats und empfiehlt dem Rat, eine Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft abzulehnen. Die Initiative verlangte eine Strafbestimmung analog zum Rassendiskriminierungsverbot. Die Kommission machte klar, sie sei gegen jede Diskriminierung, bezweifle aber, dass es für den Schutz von Behinderten eine Strafbestimmung brauche. In den USA hat die Industrie im Juli deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vormonat. Laut dem Handelsministerium nahm der Wert der Bestellungen um 4,2% zu. Das sei der höchste Zuwachs seit mehr als einem halben Jahr. Verantwortlich für das starke Wachstum ist unter anderem der Flugzeugbauer Boeing. Er allein erhielt Bestellungen für 260 Flugzeuge. In New York ist laut Angaben der Polizei bei einer Schießerei in der Nähe des Empire State Building eine junge Frau erschossen worden, die zufällig im Weg gestanden habe. Dies berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Es sei noch unbekannt, ob es sich um eine Touristin handelte, berichtete CNN. Der mutmaßliche Schütze sei kurz darauf von der Polizei erschossen worden. Noch unklar ist, wie viele Verletzte es gegeben hat. Über die Hintergründe der Tat wurden ebenfalls keine Angaben gemacht. In Vietnam ist im Rahmen eines großen Finanzskandals bereits der zweite Bankmanager festgenommen worden. Der Chef der Asia Commercial Bank sei kurz nach seinem Rücktritt von Polizisten abgeholt worden, berichtet eine vietnamesische Zeitung. Anfang der Woche war bereits einer der reichsten Banker des Landes verhaftet worden, weil er sich mit gefälschten Papieren große Kredite verschafft haben soll. Aus Angst vor einem Bankenzusammenbruch hoben Sparer anschließend mehr als 650 Millionen Dollar von ihren Konten ab, was die Bank erst recht in Schwierigkeiten brachte. Die Zentralbank Vietnams musste deswegen Geld zuschießen. Lügen ist erlaubt, jedenfalls für den Finanzminister von Thailand. Seine Aussage im Frühjahr, das Exportwachstum erreiche 15% in diesem Jahr, sei eine Notlüge gewesen, um Zuversicht zu verbreiten, räumte er nach einem Bericht der Bangkok Post ein. Der thailändische Finanzminister hatte herbe Kritik eingesteckt, als die Regierung am Dienstag ein Exportwachstumsziel von 9% für dieses Jahr nannte. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.476 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.122 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.20 Franken gehandelt, der Dollar zu 95,83 Rappen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht gibt es verbreitet Gewitter, morgen ist es meist stark bewölkt und regnerisch, am Nachmittag und Abend ist der Regen ergiebig. Die Temperatur liegt im Norden bei 23, im Süden bei 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf TRS 1 und TRS 4 News. Norwegen setzt juristisch einen Schlusspunkt. Das Schweizer Bankenpersonal verlangt Transparenz über Datenlieferungen an Amerika. Dann unser Krisendreierpack. Deutsche Empfang für griechischen Bittsteller, griechische Mini-Hochzeit nur für die 70 Allerengsten und leichte Anzeichen für Besserung am Wirtschaftshorizont. Japans Freitagsdemonstrationen zeigen Wirkung, Erfolge der Anti-AKW-Bewegung. Und schließlich fliegt noch ein Superman durch die Sendung «Wahre Helden made in America». Echo der Zeit, deine Sendung, die es auch als Podcast gibt, und zwar unter deres.ch. Zwei Profis und drei Laienrichter haben also in Oslo entschieden, der Massenmörder Andres Breivik ist zurechnungsfähig und deshalb auch fähig, die Höchststrafe von 21 Jahren Haft anzutreten. Das war ja die große Frage, ist er wirklich gesund und kann ins Gefängnis oder gehört er in die geschlossene Psychiatrie? Er ist gesund. Ich fragte Bruno Kaufmann, wie hat der Täter das Urteil aufgenommen?
Er tat dies mit einem kurzen Grinsen und hat sich eigentlich nachher nicht mehr gefühlsmäßig gezeigt. Er hat den ganzen Tag hindurch das Urteil entgegengenommen. Es wurde ja während 5 Stunden vorgelesen. All die Grausamkeiten wurden noch einmal erzählt. Und wie schon während dem Prozess hat er eigentlich keine Miene verzogen. Aber es ist ganz klar, Anders Behring Breivik ist zufrieden mit diesem Urteil.
Das heißt, er wird auch nicht dagegen vorgehen. Er wird nicht Berufung einlegen.
Nach allem, was wir heute wissen, wird es keine Berufung geben. Er hat ja im Vorfeld davor gewarnt, dass, wenn er als unzurechnungsfähig eingestuft würde, dass er dann Berufung eingeben würde, weil das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte, war, als psychiatrisch kranker Mensch behandelt zu werden und eben nicht als politischer Extremist, wie er sich sieht.
Und genau da hat er recht bekommen. Er gilt als zurechnungsfähig, er gilt als gesund. Da gibt's ja auch andere Meinungen. Ein anderes Gutachten spricht von paranoider Schizophrenie. Wie begründet denn jetzt das Gericht sein Urteil, dass Breivik zurechnungsfähig sei?
Das Gericht hat in ganz vielen Punkten aufgezählt, wieso es zum ersten Gutachten, das eben Breivik für unzurechnungsfähig einstufte, dazu sich kritisch stellt. Man sagt, man habe den politischen Kontext viel zu wenig beachtet, man habe die Besonderheiten eines Extremisten zu wenig beachtet, und es hebt eben das zweite Gutachten hervor, das eben Breivik als zurechnungsfähig einstuft, und in dem Sinn wurden sozusagen die ersten Experten nicht gut geheißen, die zweiten dafür gut geheißen. Man will also den Experten viel Einfluss einräumen.
Dafür erhält er jetzt also Höchststrafe, 21 Jahre Haft. Was konkret wartet da auf den Täter?
Das bedeutet ganz sicher, dass er mal für 10 Jahre sicher in keiner Weise in der Öffentlichkeit gesehen werden kann. 21 Jahre Haft ist die Höchststrafe nach norwegischem Recht. Das heißt, nach 10 Jahren kann zum ersten Mal ein Gesuch nach gewissen Urlauben, nach gewissen Erleichterungen gestellt werden. Anders Behring Breivik wird im Illa-Gefängnis, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis außerhalb von Oslo, eine kleine Wohnung beziehen dürfen mit 3 Zimmern und dort von insgesamt 30 Wächtern rund um die Uhr bewacht werden. Er wird keinen Kontakt zu anderen Häftlingen haben und auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Das Einzige, was er machen darf, ist Briefe schreiben.
Sie sprechen jetzt von 10 Jahren sicher hinter Gittern. Das heißt, Breivik bleibt gar nicht ein Leben lang verwahrt.
Die Verteidigung hat von Anfang an gesagt, dass sich Norwegen auf die Möglichkeit einer Freilassung einstellen sollte. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz klar die Möglichkeit, eben Breivik das Leben lang zu verwahren, solange er eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Und nach seinen Taten ist das natürlich offenkundig, solange er zu seinen Stellungnahmen sich bezieht und solange er dem Extremismus frönt, wird er sicher keine Chance haben, zu Lebzeiten wieder auf freiem Fuß gesetzt zu werden.
Bruno Kaufmann, wie kommt denn das Urteil jetzt in Norwegen an?
Für die meisten Norwegerinnen und Norweger ist das eine große Erleichterung. Sie haben sich ein bisschen davor gefürchtet, dass jetzt dieser Fall weitergezogen würde, falls er für unzurechnungsfähig eben beurteilt worden wäre. Und deshalb glauben jetzt die meisten Norwegen, dass zumindest der juristische Teil jetzt dieses Falles abgeschlossen werden kann und dass man sich den allen anderen Sorgen, die es ja auch noch gibt, als Folge dieser Anschläge eben widmen kann.
Das sind dann die politischen Folgen, die Sie da ansprechen. Norwegens Polizeichef ist ja bereits zurückgetreten wegen massiver Fehlleistungen im Zusammenhang mit dieser ganzen Tragödie. Mit was ist denn da noch zu rechnen?
Das ist völlig offen, wie weit dieser Untersuchungsbericht zu Verhalten der Behörden eben auch Konsequenzen haben wird. Ganz klar ist, dass politisch die rot-grüne Regierung schwer angeschlagen ist und dass man nach dem sehr guten Umgang eigentlich mit den Folgen der Taten jetzt eben auch gezeigt hat, dass man zu oft weggeschaut hat und die Sicherheit nicht genug hoch eingeschätzt hat. Und deshalb ist jetzt die Regierung 1 Jahr vor den Wahlen unter großen Druck geraten.
Das war Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Ärger und Frust sind groß bei den Schweizer Bankangestellten, seit Schweizer Finanzinstitute dem amerikanischen Fiskus Daten geliefert haben über die Bankgeschäfte, aber auch über die Mitarbeiter selbst. Das war im Frühling. Seither haben sich einige Angestellte an Anwälte gewandt und Strafanzeige eingereicht. Schuld sind in ihren Augen aber nicht nur die Banken, es ist auch der Bundesrat, der die Datenlieferung erst ermöglicht hat. Heute sollte eine Aussprache mit Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf die Wogen glätten. Geraldine Eicher.
Der Hemdkragen von Bankmitarbeitern mag gestärkt sein, aber das Selbstwertgefühl ist geschwächt. Zahlreiche Mitarbeitende stehen im Verdacht, bei Steuerbetrug mitgeholfen zu haben. Nach der Auslieferung von Mitarbeiterdaten fürchten sie Straf- und zivilrechtliche Verfahren in den USA. Und sie klagen über schwerwiegende persönliche und berufliche Nachteile. Das Karriereende droht und auch Ferienreisen werden nicht mehr unbeschwert angetreten, weil im Ausland die Handschellen klicken könnten. Und das, obschon die große Mehrheit der Bankmitarbeiter, deren Daten ausgeliefert worden seien, nur am Rande in die Tätigkeiten in den USA involviert gewesen sei und sie sich stets an das Recht gehalten habe. Mit diesen Ängsten ist der Bankpersonalverband heute zur Aussprache mit Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf angetreten. Das Gespräch sei gut verlaufen, doch, sagt Peter René Wieder, Zentralpräsident des Bankpersonalverbands.
Es ist überhaupt nicht eitel Sonnenschein, aber wir sind doch zum Ergebnis gekommen, dass man sich sehr ernsthaft mit dieser Problematik befasst.
Zumindest was die Politik und den Bundesrat angeht. Nach wie vor zerrüttet ist das Vertrauensverhältnis zwischen Bankpersonalverband und Bankiervereinigung. Die Bankmitarbeitenden erwarten, dass die Bankverantwortlichen nun mit ihnen an den runden Tisch sitzen. Sie fordern, dass Mitarbeitende, deren Daten an die USA geliefert wurden, detailliert informiert werden. Darüber, welche Papiere mit welchen Informationen wann genau geliefert worden sind. Dazu brauche es eine kollektive Lösung.
Für alle Mitarbeitenden und nicht nur diejenigen, die am lautesten brüllen und vielleicht auch schon bereits die Stelle verloren haben, sondern es gibt Hunderte von Betroffenen, die zittern an ihrem Arbeitsplatz und auch für die müssen wir eine Lösung finden.
Wie solche Lösungen aussehen könnten, dazu will sich Peter René Wieder noch nicht konkret äußern. Die Mitarbeiter könnten je nach Betroffenheit in Kategorien eingeteilt werden, sagt er. Den einen helfe es schon, wenn bei künftigen Bewerbungsgesprächen die Frage nicht mehr zulässig sei, ob sie bisher im US-Geschäft tätig gewesen seien. Denn wer das war, findet oft keine Stelle. Für andere könnten finanzielle Entschädigungen ein Thema sein. Doch da hält sich der Zentralpräsident des Bankpersonalverbands noch sehr vage.
Es geht nicht primär darum, dass man horrende Geldforderungen stellen möchte, sondern es geht einfach darum, den Betroffenen zu helfen.
Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf begrüßt, dass der Bankpersonalverband den Dialog und nicht die Konfrontation sucht. Sie werde sich, wenn nötig, für eine Lösungsfindung einsetzen.
Mehr kann ich heute nicht zusichern, aber es ist mir ein Anliegen, dass möglichst schnell auch Lösungen in diesem Bereich gefunden werden. Wir haben andere Probleme auch noch zu bewältigen.
Auf einen fruchtbaren Dialog hofft auch Peter René Wieder vom Bankpersonalverband. Sollten Sie bei den Banken auf taube Ohren stoßen, bliebe Ihnen noch ein anderer Weg.
Wenn wir merken, dass keine Verhandlungen aufgenommen werden oder nicht substanziell geführt werden, dann werden auch wir uns nicht davor scheuen, den juristischen Weg zu beschreiten. Ich denke, aufgrund des juristischen Gutachtens, das wir erstellen ließen, sind wir hier auf ziemlich gutem Fundament.
Denn für ihn ist klar, die Mitarbeiterdaten wurden widerrechtlich weitergegeben.
Ich verspreche, ich versichere, ich garantiere, Antonis Samaras ließ kaum ein deutsches Medium aus, um nicht für mehr Vertrauen in die Griechen zu werben. All die Interviews waren Vorgeplänkel für den heutigen Besuch bei Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Und das war ein Treffen unter Regierungschefs zweier Länder, die sich in den letzten Monaten wenig freundschaftlich gegenüberstanden. Kasper Selg über die griechische Visite im Kanzleramt.
Der Besuch war gut vorbereitet von beiden Seiten. Antonis Samaras hat deutschen Zeitungen am Vortag des Treffens noch Interviews gegeben, in welchen er versicherte, dass Griechenland seine Auflagen erfüllen werde, dass man nur gern etwas mehr Zeit dafür hätte. Angela Merkel umgekehrt stimmte sich vor dem Treffen gestern noch mit dem französischen Kollegen Hollande ab, um eine gemeinsame Haltung Griechenland gegenüber zu organisieren. Und der Empfang selber erfolgte schön inszeniert mit allen militärischen Ehren, Soldatenspalier, Nationalhymnen, alles, was zum respektvollen Empfang halt so dazugehört. Zwei Stunden später, nach dem Gespräch, die Bezeugungen gegenseitiger Freundschaft, gegenseitigen Respektes.
Ich habe mich informieren lassen über die Arbeit der neuen griechischen Regierung. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die neue Regierung unter der Führung von Ministerpräsidenten Samaras alles daran setzt, die Probleme, denen Griechenland begegnet, auch zu lösen.
Angela Merkel zeigt Respekt vor den Anstrengungen Griechenlands, vor den Lasten, welche das griechische Volk zu tragen, zu erdulden habe. Aber ganz so sicher klingt sie nicht, was die Fortschritte bei den Reformbemühungen angeht. Den Worten müssten auch Taten folgen, sagt sie, und die müssen erst von den Experten der sogenannten Troika analysiert und bewertet werden. Nur so könne das verlorene Vertrauen wieder entstehen, erst dann könne man über weitere Schritte, sprich Hilfe, reden. Samaras bedankte sich für die deutsche Freundschaft und pflichtete der Kanzlerin bei, wenn er zu den viel diskutierten effektiven oder auch nur angekündigten Reformbemühungen von einer Dolmetscherin übersetzt, sagte:
Ich denke, dass Taten überzeugender sind, viel mehr wert
innehaben als Worte.
Die Welt werde sehen, Griechenland halte Wort.
Wir sind ein sehr stolzes Volk. Wir mögen nicht von geliehenem Geld abhängen.
Seine Forderung nach mehr Zeit zur Umsetzung der strengen Reformauflagen wiederholte er, allerdings ohne, dass die Kanzlerin darauf eingegangen wäre. Vor allem aber beklagte sich Samaras, diplomatisch, freundlich, aber unmissverständlich, über das ständige Gerede in Deutschland davon, dass Griechenland wohl besser aus der Eurozone ausscheide. Dieses Gerede, diese Kakophonie von Stimmen mache seine Reformbemühungen regelrecht zunichte.
Gibt es jemals einen Unternehmer, der in dem Zusammenhang in dieses Land investiert, wenn er weiß, dass er in Euro investiert und Drachmen zurückbekommt? Nein. Sie können sich vorstellen, dass diese Kakophonie in der Berichterstattung schafft dermaßen große Probleme, dass man den Eindruck hat, dass man umsonst kämpft.
Merkel versicherte ihm in diesem Zusammenhang mehrfach, dass sie auch weiterhin der Überzeugung folge, Griechenland müsse in der Eurozone bleiben. Differenzen, Spannungen waren unüberhörbar an diesem Treffen, das Bemühen, diese Schwierigkeiten zu überwinden, aber ebenso. Man will aufeinander zugehen, man sucht einen gemeinsamen Weg, aber zwischen zwei Regierungen, deren Probleme und Sichtweisen noch immer weit auseinanderliegen. In einem Umfeld, Eurokrise, das enorm komplex ist und bleibt.
Ein schwieriger Weg und für die Griechen auch ein schmerzhafter Prozess, denn die Krise schlägt sich mit voller Wucht in ihrem Alltag nieder. Selbst liebgewonnene Gewohnheiten und Traditionen müssen in solchen Zeiten überdacht werden. Und zu so einer Tradition gehört die Hochzeit griechischer Ausprägung. Üblicherweise sind das Großanlässe, an die selbst Bekannte von Bekannten eingeladen werden und so schnell einmal mehrere hundert Gäste zusammenkommen. Sowas liegt jetzt nicht mehr drin. Unsere Reporterin Rodothea Seralidou hatte aber noch Platz auf der Gästeliste ihrer Freundin.
Die Kirche des heiligen Andreas in Petralona, einem Stadtteil unweit der Athener Altstadt. Vor dem Altar meine Freundin Maria in einem wunderschönen weißen Brautkleid. Ihre langen Locken fallen auf ihre Schulter. Neben ihr ihr noch Verlobter Janis im dunklen Anzug. Außer ihnen noch rund 70 Freunde und Verwandte. Für griechische Verhältnisse eine Hochzeit im kleinen Rahmen. Für uns war das sehr wichtig, auch aus finanziellen Gründen. Man braucht keine pompöse Trauung mit Hochzeitskutsche. Das, was zählt, ist doch, dass sich zwei Menschen gefunden haben und ihr Leben teilen wollen. So wie Maria und Janis denken immer mehr junge Pärchen. Sie lassen den überflüssigen Schnickschnack beiseite, vergleichen Angebote und laden nicht mehr 300 oder 400 Gäste ein, sondern nur noch die engsten Verwandten und Freunde. Maria konnte dabei viel Geld sparen. Sie hatte auch keine andere Wahl, denn als Rechtsanwältin verdient sie nur 600 Euro im Monat.
Kaname ena mikro gledi se mia taverna.
Wir haben für unsere Hochzeitsfeier zum Beispiel eine einfache Taverne gefunden. Auf aufwendige Hochzeitsdekoration haben wir verzichtet. Ganz ohne Feier wollten wir aber nicht heiraten. Denn die Eltern wollen mitfeiern und auch andere Familienmitglieder einladen. So ist es nun mal in Griechenland. Doch auch das ändert sich langsam. Immer mehr junge Paare verzichten ganz auf eine Feier, sogar auf eine kirchliche Hochzeit. Sie heiraten aus Kostengründen nur noch standesamtlich. Bis vor kurzem eine völlig verpönte Alternative und eine absolute Notlösung. Das sieht heute anders aus. Zum ersten Mal seit Einführung der standesamtlichen Hochzeit vor genau 30 Jahren gibt es im laufenden Jahr vielerorts mehr standesamtliche als kirchliche Trauungen. Am nächsten Morgen kommt meine Nachbarin Tatjana zu Besuch. Tatjana ist 39 und kommt ursprünglich aus Moldawien, lebt aber seit Jahren hier in Griechenland und arbeitet als Putzfrau. Sie sieht geschafft aus. Ich mache ihr einen griechischen Eiskaffee, den Frappé. Sie zieht am Strohhalm und schüttet ihr Herz aus. Es ist so schwer. Ich arbeite nur noch, um meine Rechnungen und Steuern zu zahlen. Viele meiner Landsleute sind schon weg. Es gibt aber andere, die können nicht zurück. Ihre Kinder sind hier geboren, gehen hier zur Schule. Sie haben hier eine Wohnung gekauft. Die haben keine Alternative. Tatjana selber hat zwar keine Kinder, sie sieht ihre Zukunft in Griechenland. Optimistisch ist sie aber nicht. Auch im Bus gibt es nur noch ein Thema. Alle reden über neue Einschnitte, neue Kürzungen, neue Steuern, die uns jetzt im September erwarten. Wenn es so weitergeht, befürchte ich, dass wir den Euroraum verlassen müssen. Dann muss Griechenland wieder von Null anfangen. Es wird bestimmt 20, 30, vielleicht 50 Jahre dauern, bis es wieder aufwärts geht. Tatjana hat genaue Vorstellungen davon, wie das Leben dann sein wird. Wie nach der Perestroika, sagt sie. In meiner Heimat haben wir diese Schwierigkeiten schon einmal durchgemacht. Wir haben in einer Nacht unser ganzes Geld verloren, mussten Brot mit Essensmarken besorgen. Die Griechen aber hatten immer alles, wollten ein bequemes Leben. Das können sie jetzt vergessen. Ein bequemes Leben vergessen kann auch das frisch getraute Paar Maria und Janis. Die beiden arbeiten von morgens bis abends und kommen gerade so über die Runden. Doch wenn es in Griechenland so weitergeht, sagt Maria, werden sie ihr Glück woanders versuchen. Mir gefällt Griechenland, aber manchmal muss man seine Wünsche über Bord werfen. Wir müssen gucken, wo ist es besser für uns und wo haben wir bessere Jobchancen? Und wo ist es besser, Kinder großzuziehen? Hier oder in einem Land wie Deutschland? Das frage ich mich. Denn Maria weiß genau, durch Liebe allein werden Janis und sie in Griechenland nicht glücklich werden.
Die Griechinnen und Griechen wünschen sich wieder Hochzeiten wie früher. Und Antonis Samaras wünscht sich ein Licht am Ende des Tunnels. Das wünscht sich eigentlich ganz Europa, aber ganz besonders hoffen auch die anderen europäischen Krisenstaaten auf Besserung. Tatsächlich gibt es in den letzten Tagen klitzekleine Lichtblicke. Die Exporte steigen an, mit der Industrie geht es aufwärts und die Staatshaushalte haben sich ganz leicht verbessert. Für das Wort Trendwende ist es viel zu früh, aber Wirtschaftsexperten sehen doch Grund für Hoffnung. Das haben sie Thomas Oberer bestätigt.
Spanien konnte in der ersten Jahreshälfte die Exporte um 3,4% steigern. Nach Portugal kommen im Moment so viele Touristen wie noch nie. In Irland sind die Arbeitskosten massiv gesunken, was das Land wettbewerbsfähiger macht. Und in Griechenland hat die Industrieproduktion erstmals seit 3 Jahren wieder ganz leicht zugenommen. Das seien zwar nur ganz zarte Pflänzchen der Hoffnung, sagt Jens Beusen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Aber immerhin.
Das sind erste Hoffnungsschimmer, dass zumindest in dem einen oder anderen Land jetzt eine konjunkturelle Wende ansteht. Aber auch, das ist vielleicht auch noch viel wichtiger, dass es strukturelle Veränderungen Fuß fassen und die notwendigen Anpassungen jetzt allmählich Platz finden und durchgeführt werden.
Die Lage bleibt jedoch prekär. Die Verbesserungen finden auf tiefem Niveau statt. Trotzdem findet Holger Schmieding, Chefökonom der deutschen Privatbank Berenberg, man müsse anerkennen, was die Politik geschafft habe.
In der Eurokrise geschehen jetzt unter dem Druck der Krise Wirtschaftsreformen in Randländern, die in konjunkturellen Normalzeiten politisch nicht durchsetzbar gewesen wären.
So wurde in Spanien eine umfassende Arbeitsmarktreform durchgedrückt. In Irland wurden die Mindestlöhne gesenkt, um wieder ausländische Investoren anzuziehen. Und in Portugal gelten neu verlängerte Arbeitszeiten und es gibt weniger Feiertage und Ferien. Auch in Griechenland wurden erste Reformschritte umgesetzt. In der Folge ist dort das Bruttoinlandsprodukt erstmals wieder leicht gewachsen. Die Kehrseite der Medaille, die Reformen treffen die Bevölkerung hart, sagt Holger Schmieding von der Bank Berenberg.
Das ist für die Menschen unangenehm, aber es trägt dazu bei, den Arbeitsplatzabbau insgesamt in Grenzen zu halten. Es ist nun leider so, dass in den Ländern, wo die Menschen über ihre Verhältnisse gelebt haben, jetzt eine Durststrecke begonnen hat, die wohl einige Jahre dauern wird.
Auch Jens Beusen-Hogrefe von der Universität Kiel sieht es ähnlich. Trotzdem gäbe es wohl zum Beispiel für Griechenland kaum Alternativen zu einem harten Sparkurs.
Das sind schmerzhafte Prozesse. Sie sind aber notwendig, um letztlich das zu korrigieren, was vor der Krise falsch lief und um jetzt dann das Land wieder neu aufzustellen und in eine neue Richtung zu kommen, gegebenenfalls die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und dann eben ein robusteres und nachhaltigeres Wachstumskonzept durchzusetzen.
Die positiven Wirtschaftsmeldungen waren ein Grund dafür, dass die Zinsen für Staatsanleihen der Krisenstaaten in den letzten Tagen leicht gefallen sind. Das nimmt ein wenig Druck von den dortigen Regierungen. Gestärkt hat diese Entwicklung aber auch das Gerücht, die Europäische Zentralbank EZB werde notfalls wieder unbegrenzt Staatsanleihen kaufen, wenn diese zu teuer sind. Die Andeutungen aus dem Umfeld der EZB, es werde kein Land fallen gelassen, seien zwar heikel mit Blick auf die Unabhängigkeit der Zentralbank, sagt Holger Schmieding, aber in der aktuellen Krise wohl der richtige Weg.
Das ist tatsächlich ein heikles Spiel, aber letztlich muss man es machen. Wir haben es ja auch in der Schweiz so. Seit die Schweizer Nationalbank gesagt hat, sie wird eine weitere Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber dem Euro nicht mehr zulassen, seitdem hat sich ja insgesamt, zumindest am Wechselkurs des Schweizer Franken, einiges beruhigt.
Eine Beruhigung wie in der Schweiz ist in der Eurozone aber noch nicht zu beobachten. Eine Zinsbelastung von immer noch rund 6% belastet die Haushalte der Krisenstaaten schwer und sind langfristig kaum zu tragen. Somit ist klar, die Entwicklung der letzten Tage in Sachen Euro-Krisenstaaten gehen zwar in die richtige Richtung, überstanden sind die Probleme aber noch lange nicht.
Mit dem Bericht von Thomas Oberer ist es 18.31 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Kampfesgeist. In Japan gegen Atomenergie und in Amerika überhaupt gegen alles Böse. Noch bis zur Atomkatastrophe von Fukushima kannte Japan kaum eine ernstzunehmende Anti-Atomenergie-Bewegung. Doch die Zeiten ändern sich. Die schlimmen Erfahrungen haben die Protestbewegung wachsen lassen. Sie ist inzwischen groß und laut geworden. Jetzt kann sie das Establishment nicht mehr übersehen und überhören. Zusätzlich bringt jetzt die Neuwahl, wahrscheinlich im November, Dynamik in die Energiediskussion. Die vorzeitige Wahl war ein politischer Deal zwischen Ministerpräsident Noda und der Opposition. Entscheiden könnte die Wahl jetzt die Haltung zur Atomkraft. Dazu Martin Fritz aus Tokio.
Wir brauchen keine Atomkraftwerke, skandieren die Demonstranten am Mittwoch draußen vor dem Amtssitz des Premierministers in Tokio. Drinnen setzt sich Regierungschef Yoshihiko Noda mit 11 Atomkraftgegnern an einen Tisch. Ein historischer Tag für die Protestbewegung. Ihre Rufe sind so laut geworden, dass die Regierung sie nicht mehr ignorieren kann. Mit versteinertem Gesicht lauscht Noda der Kritik und den Forderungen der Atomkraftgegner, formuliert von Sprecherin Misao Shinoto. Es ist sehr unverantwortlich von Ihnen, dass Sie ohne Mitwirkung des Parlaments 2 Atomreaktoren wieder in Betrieb genommen haben. Wir verlangen die Rücknahme dieser Entscheidung, keine weiteren Neustarts und ein offizielles Bekenntnis zum Atomausstieg. Seit April demonstrieren jeden Freitag normale Bürger, darunter viele Frauen, mitten im Regierungsviertel gegen Atomkraft. Zunächst tat Premier Noda die Proteste als laute Geräusche ab, doch das geht nicht mehr. Bei der ersten Begegnung musste Noda sogar direkt auf die Argumente der Atomkraftgegner eingehen. Dabei wies er den Vorwurf zurück, er sei ein Handlanger der Atomindustrie. Ich wurde nicht durch bestimmte Wirtschaftsorganisationen beeinflusst, als ich den Neustart anordnete. Das möchte ich hier einmal klar sagen. Dafür gab es wirtschaftliche Gründe. Ich möchte betonen, dass es für die Sicherheit der Anlagen keine obere Grenze gibt, egal was Sie sagen. Doch Nodas harte Haltung könnte täuschen. Medienberichten zufolge haben sich innerhalb der Regierung die Gewichte zugunsten der Atomkraftgegner verschoben. Ein Beratergremium will offenbar vorschlagen, dass Japan die Atomenergie nur noch bis 2030 nutzt. Bisher gingen Beobachter davon aus, dass sich die Experten auf einen Anteil von 15% Atomenergie am Strommix festlegen. Vor Fukushima waren es 26%. Offiziell will sich die Regierung Ende September entscheiden. Die Protestierer setzen daher weiter auf den Druck der Straße, erklärt die Künstlerin Kazumi Oribe draußen vor dem Regierungssitz. Die Japaner haben immer gehört und gemacht, was die Regierung will. Da die Regierung sich nicht ändert, muss sich das Volk ändern. Ausgelöst wird der Sinneswandel durch die Angst der regierenden Demokratischen Partei, die anstehende Neuwahl zu verlieren. Noda wird das Parlament vermutlich im Oktober auflösen und eine vorzeitige Wahl für November ansetzen. Der Regierungschef erfüllt damit eine Zusage an die Opposition. Sie hatte im Gegenzug der Verdopplung der Mehrwertsteuer zugestimmt. Die Parlamentswahl könnte zu einem Referendum über die Atomenergie werden. Gewichtige Gegner der Demokratischen Partei versprechen den mittelfristigen Atomausstieg, etwa die populäre Reformbewegung von Todo Hashimoto, Bürgermeister von Osaka. Zwei Gruppen von Parlamentariern haben die Regierungspartei bereits aus Unzufriedenheit verlassen. Einer ihrer Sprecher, der liberale Abgeordnete Takatani Kiyuchi, erklärt, dass sich Japan ändern muss.
We have so many important agendas.
Diesmal richtet sich der Veränderungswillen der Wähler auf die Atomkraft. Laut einer Umfrage der Regierung will knapp die Hälfte der Bürger bis zum Jahr 2030 auf die Atomenergie verzichten. Ein Siebtel will den Anteil des Atomstroms auf 15% verringern. Regierungschef Noda wird diese Meinungen akzeptieren müssen, wenn er die erwarteten hohen Wahlverluste seiner Partei zumindest begrenzen will. Er hat bereits angeordnet, die praktischen Hürden eines Atomausstiegs zu untersuchen. Sein Wirtschaftsminister Yukio Edano begründet den Energieschwenk auch als neue Wachstumsstrategie. Es geht nicht um die Verringerung der Atomkraft, sondern um die Entwicklung neuer Energiequellen. Das ist entscheidend für die Revitalisierung der japanischen Wirtschaft. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll in den nächsten 8 Jahren auf 20% steigen. Mehr als doppelt so viel wie heute. Ein Markt für saubere Energien von umgerechnet 600 Milliarden Franken mit 1,4 Millionen neuen Jobs soll entstehen. Die Entwicklungskosten für diese neue Branche schätzt die Regierung auf 500 Milliarden Franken. Da bleibt für die Förderung der Atomenergie wenig übrig.
Die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit sind oft fließend und nicht immer, wenn in Amerikas Straßen plötzlich Superman auftaucht, muss man sich Sorgen machen um die eigene Wahrnehmung. Denn es gibt in den USA tatsächlich Männer, die ihrem großen Vorbild nacheifern und das zum Wohle der Gesellschaft. Zwar kämpfen sie nicht gegen böse Monster aus fremden Galaxien, aber sie mobilisieren ihre Kräfte, um sich gegen die Probleme des Alltags zu stemmen. Und damit das auch ernst genommen wird, schlüpfen sie in Kostüm und Maske ihres Vorbilds. ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat so einen wahren Superman getroffen.
Gestatten? Danger Man.
Well, I'm Danger Man. And when I come to town, the bad guys creep out.
Es ist kein Witz. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, trägt einen blitzblauen Anzug, eine Maske, die nur Mund und Augen zeigt und ein rotes Emblem auf der Brust mit einem großen D drauf. Danger Man bezeichnet sich selbst als Superhelden im echten Leben. Und er hat einen Auftrag.
But I'm a real-life superhero. Alright, as a superhero, what I do is,
als Superheld versuche ich, Kinder zu bestärken. Ich gehe in Schulen, vor allem in Problemvierteln, und spreche mit ihnen über die Gefahr von Waffen, Drogen, Gangs und Alkohol und von der Gefahr, keine gute Schulbildung zu haben.
And the danger from not getting a good education.
Angefangen hat alles vor 15 Jahren. Robert Tinsley, wie Danger Man mit bürgerlichem Namen heißt, hatte seinen Job in einer Sicherheitsfirma geschmissen. Er wollte Schauspieler werden und kam nach Los Angeles. Eine Meldung in den örtlichen Nachrichten gab dann den Anstoß.
There was a Hispanic family.
Da war diese lateinamerikanische Familie. Sie wollten ihre 4-jährige Tochter zu einem Geburtstag bringen. Und sie verfuhren sich im Osten von L.A. in einer schlimmen Gegend. Sie gerieten ins Querfeuer eines Bandenkrieges und eine Kugel traf die Tochter im Auto. Sie war tot. Ich dachte mir, wir leben angeblich in einem der großartigsten Länder dieser Welt und hier werden Kinder aus Versehen erschossen. Ich muss was dagegen tun.
Aber muss man wirklich dafür ein Kostüm tragen?
Yeah, I could go as just, you know, just me with a pair of jeans on and some tennis shoes. But nobody would pay attention.
Klar könnte ich einfach in Jeans und T-Shirt und Tennisschuhen dahin gehen, aber das interessiert dann keinen. Mit diesem Kostüm lassen sich Kinder besser beeindrucken.
They remember Danger Man, okay? They remember who I am and what I do.
Nicht nur Danger Man durchstreift die USA. Es gibt zahlreiche Real-Life Superheroes, wie sie sich nennen. Sie heißen Nikes oder Night Owl. Sie eint, dass sie sich tags und nachts in Strumpfhosen, Masken und Umhängen durch ihre Städte bewegen und für etwas Gutes kämpfen wollen. Die einen verteilen Essen an Obdachlose, andere passen einfach nur auf, dass ihre Nachbarschaft sicher ist. Peter Tengen ist Fotograf in Hollywood und hat beispielsweise die letzten Batman-Poster gemacht. Er wurde auf die echten Superhelden aufmerksam und fotografierte sie.
Ich habe gerade Batman und Spider-Man fotografiert. Die echten, verglichen mit denen, sehen zum Beispiel die Kostüme der Alltagshelden total selbstgebastelt aus. Aber diese normalen Superhelden haben eine tolle Botschaft. Sie haben ein tiefes Verständnis von Moral und glauben daran, dass wir nicht einfach teilnahmslos durch diese Welt gehen sollten.
Danger Man arbeitet mittlerweile sogar mit der Polizei und der Stadt zusammen. Man muss also nicht immer ins Kino, um Superhelden zu sehen. Manchmal reicht hier schon ein Spaziergang durch die Nachbarschaft.
I'm in the hood where I do the most good. Yeah.
Das war Danger Man, Variante harmlos. Und das war das Echo der Zeit, Variante 18 Uhr. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.